Ja, liebe Geschwister, wie schön, dass ihr hier seid. Es war schon mal voller im Gottesdienst die letzten Wochen. Na klar, es ist ja auch Urlaubszeit. Ihr alle habt noch nicht die Gelegenheit gehabt, jetzt zu verreisen oder seid schon wieder zurück, weiß nicht. Jedenfalls heute sind wir hier und das finde ich schön. Ich versuche gerade an eurer Körperhaltung und an euren Gesichtsausdrücken abzulesen, wie entspannt ihr denn seid. Es ist immerhin Sonntag, und da entspannen wir uns ja traditionell. Wochenende, juhu. Gestern war Samstag, und der gehört ja je nach Definition auch schon so ein bisschen zum Wochenende. Und ich weiß nicht, wie ihr euren Samstag genutzt habt, ob ihr da schon auch schon ein bisschen die Füße hochlegen konntet, ein bisschen entspannen konntet, oder ob ihr es so macht wie so viele, dass dann am Samstag die ganzen liegen gebliebenen Aufgaben der Woche erledigt werden müssen. Wir zum Beispiel haben gestern bei uns die ganze Bude geputzt, weil diesmal wieder sehr, sehr dringend nötig hatte und waren dafür aber nicht im Garten. Manche sagen mir ja immer so, oh, bei der Gartenarbeit, da kann ich so gut auch entspannen. Und ich bin immer geneigt zu sagen, ja, hey, dann kannst du ja mal bei uns vorbeikommen, bei der Hecke helfen. Also man kann solche Arbeiten mit unterschiedlichen Haltungen angehen. Ihr kennt sicher auch die Geschichte, wie eines schönen Samstags ein gewisser Tom Sawyer damit betraut war, den Zaun von Tante Polly zu streichen. Kennt ihr die? Und Tom hatte sowas von keine Lust und stand da mit seinem Eimer voll Farbe vor diesem Holzzaun und hatte den Auftrag, den zu streichen und der nahm kein Ende und er strich da die ersten paar Zaunbretter. Die Kinder, die vorbeiliefen, machten sich zunächst noch lustig, aber dann hatte Tom einen sehr schlauen Einfall und hat, zumindest äußerlich wirkte es so, diesen Zaun mit sehr viel Lust und Elan gestrichen. War schon beim zweiten Brett oder so, als ein Junge vorbeikam, als Mississippi-Dampfer und dann darauf aufmerksam wurde, dass Tom so viel Freude zu haben schien, diesen Zaun zu streichen. Und der Junge Jim oder so sagte dann, oh, Tom, macht dir das denn Spaß? Und Tom sagt, ja, man kriegt ja nicht jeden Tag die Gelegenheit, so einen tollen Zaun zu streichen. Und der Junge hielt an und fragte dann tatsächlich, meinst du, ich darf auch mal? Ja, das kann nicht jeder, antwortet Tom. Das ist schon eine besonders verantwortungsvolle Aufgabe, diesen Zaun zu streichen. Und der Junge, der da gerade vorbeikam und eigentlich schwimmen gehen wollte, sagt, du, ich habe auch einen Apfel dabei, Tom. Ich würde dir meinen Apfel geben, wenn du mir erlaubst, ein bisschen an dem Zaun weiter zu streichen. Und Tom lässt sich dann augenscheinlich widerwillig breitschlagen und dann endet die Szene aber relativ abrupt, indem es dann heißt, ja, und dieser Zaun war um die Mittagszeit fertig gestrichen, Tom konnte schwimmen gehen und er war auch noch der reichste Junge des ganzen Dorfes, denn er hatte irgendwie einen Apfel erbeutet, zwei Gummibälle, eine tote Ratte und weiß nicht was noch. Also die anderen Kinder haben letztlich dem Tom sogar dafür bezahlt, dass sie ihm helfen durften, diesen Zaun zu streichen. Und ich finde diese Geschichte so wahr und so eindrücklich, weil sie zeigt, mit wie unterschiedlichen Haltungen und Einstellungen man Arbeit tun kann. Dinge tun kann, die nötig sind zu tun und die auch gut sind zu tun. Man kann sie widerwillig tun, wie Tom das am Anfang angeht und dann nimmt dieser Zaun aber kein Ende und es kommt überhaupt keine Laune auf. Oder man kann sie aus einer wertgeschätzten Haltung heraus tun, als eine verantwortungsvolle Aufgabe, die auch mit Renommee, also mit Ansehen und mit Verantwortung verbunden ist und dann macht es plötzlich Spaß. Also arbeiten können, die ein und dieselbe Arbeit kann sogar schön sein und leicht von der Hand gehen oder mühsam sein und dadurch kein Ende nehmen. Die beiden Männer in dem biblischen Text, die ein Haus errichten, arbeiten auch beide. Und ich habe tatsächlich genauso wie du, Nina, auch geschluckt, als dieser Predigttext für heute einfach in der Perikopenordnung vorgegeben war. Ich mache es mir da immer leicht und wenn ich an der Reihe bin mit einer Predigt, dann überlege ich nicht lange, was für ein Thema ich denn besprechen möchte, sondern ich gucke einfach in die Ordnung der evangelischen Kirche und gucke, was ist dran. Und da ist für heute dieses Gleichnis vom Hausbau dran, mit der die berühmte Bergpredigt im Matthäusevangelium endet. Und wir haben beide geschluckt oder einmal tief durchgeschnauft, weil uns das in diesen Tagen so deutlich vor Augen steht, was es denn bedeutet, wenn ein Unwetter kommt und Häuser einstürzen oder unbewohnbar werden. Das ist nicht schön und es zeigt, was für ein drastischer Text das ist. Ich habe das bisher in meinem ganzen Leben immer so gelesen. Also ihr kennt das Kinderlied vielleicht, bau nicht dein Haus auf dem losen Sand. Also als so eine Geschichte, die halt eine Geschichte ist, aber nicht viel mit mir zu tun hat. Und jetzt plötzlich, wenn wir die Bilder in den Nachrichten sehen oder vielleicht selbst Freunde haben in den betroffenen Gebieten, rückt uns das näher und zeigt, wie schlimm das ist, wenn das Wetter das Haus, das Zuhause zerstört, in dem wir uns aufgehoben fühlen. Ich will noch mal ganz deutlich sagen, das ist ein Gleichnis hier. Hier geht es um eine tiefere Wahrheit, die Jesus hier in eine Geschichte verpackt. Es ist nicht so, dass Jesus sagt, Leute, wenn euer Haus einstürzt, dann habt ihr zu schlecht auf Gott gehört. Darum geht es nicht, sondern es ist ein bildhaftes Haus, um das es hier geht. Und es ist ein drastisches Bild, mit dem Jesus etwas anderes auf den Punkt bringen möchte. Also jetzt, wir gehen jetzt nicht hin und schauen hochmütig auf die, die von der Katastrophe betroffen sind. Oder gar, dass wir deren Schicksal jetzt auch noch auf einer geistlichen, religiösen Ebene deuten und sagen, die müssen sich wohl was zu Schulden kommen lassen haben. Das funktioniert nicht. Andersrum wird ein Schuh draus. Wir gucken, was will Jesus hier zum Ausdruck bringen. Und er illustriert das mit einem Vergleich. Ja. Der ist wie ein Mann, der sein Haus auf Fels baut oder wie ein Mann, der sein Haus auf Sand baut. Und es geht aber letztlich um was anderes. Habt ihr das vorhin gehört, als Nina den Predigttext vorgelesen hat, was der Vergleichspunkt ist, an welcher Stelle Jesus hier einen Vergleich zieht? Der eine Mann hört die Worte Jesu und tut sie. Der wird verglichen mit einem, dessen Haus auf Felsen erbaut ist, fest gegründet. Und der andere Mann hört die Worte Jesu auch und tut sie aber nicht. Und da sagt Jesus, dieser gleicht einem, der sein Haus auf Sand baut und das stürzt dann ein und sorgt für Bestürzung im wahrsten Sinne des Wortes. Also beide hören, was Jesus ihnen sagt. Aber nur einer setzt es auch in die Praxis um. Einer lebt danach und der andere lässt das bleiben. Und ihr könnt jetzt euch selbst überprüfen, wie stark ihr da selbst betroffen sein mögt von so einer Ansage. Vielleicht seid ihr welche von denen, die sagen, wir rackern sowieso schon die ganze Zeit und hören und tun. Oder vielleicht geht es euch so wie mir, dass ihr geneigt seid, sonntags mit gutem Willen im Gottesdienst zu sitzen, euch das wohlwollend anzuhören, was Jesus von euch möchte, aber dann auch die Trägheit mitunter siegt. Das wäre eher die Baustelle, an der ich zu tun habe. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Prägungen einfach im Christentum. Neulich habe ich erst ein Gespräch geführt. Wir können ganz unterschiedlich gestrickt sein. Entweder sind wir in Kreisen aufgewachsen, Ich kann nicht in eure Herzen oder Köpfe reingucken. Ich weiß nicht genau, zu welcher Sozialisation ihr so gehört. Aber manche von uns sind vielleicht in Kreisen aufgewachsen, die wo es ganz wichtig war, immer auch das Richtige zu tun, wo frommes Handeln, christliche Lebensführung ganz stark im Fokus stand und bewertet wurde durch andere. Also wo so eine druckige Atmosphäre des Christseins aufkommt. Das ist eine Tradition, die das Handeln sehr, sehr stark fokussiert. Ich selbst komme eher aus einem christlichen Milieu, wo immer dieser Zuspruch so sehr im Mittelpunkt stand. Du bist richtig so, wie du bist und du bist angenommen ohne Wenn und Aber. Jesus hat deine Schuld am Kreuz getragen. Du darfst sein, wie du bist. Entspann dich. Und in solchen Milieus ist es dann mitunter so, dass es dazu kommt, dass wir denken, es kommt ja gar nicht mehr drauf an, wie wir uns verhalten. Unser Handeln in der Welt ist ja letztlich irrelevant. Und ihr merkt, man kann auf beiden Seiten vom Pferd runterfallen. Entweder indem man sagt, ich muss immer und diesen Druck entwickelt, sich selbst zu rechtfertigen vielleicht. Oder auf der anderen Seite, dass man sagt, ich kann mich ja völlig zurücklehnen, auf mein Handeln kommt es nicht an. Gott hat mich ja sowieso angenommen, so wie ich bin. Beides ist irgendwie, da steckt eine Wahrheit drin, aber wenn man es ins Extrem führt, landet man in der Sackgasse, weil die einen vielleicht das Bedürfnis entwickeln, durch ihr eigenes Verhalten von Gott angenommen zu werden und die anderen sagen, auf mein Verhalten kommt es gar nicht an. Dann passiert aber wenig Gutes in der Welt, wenn alle so leben würden. Interessanterweise lassen sich beide Linien auch schon bis ins früheste Christentum zurückverfolgen. Es gibt offensichtlich auch schon ganz, ganz früh, da wo uns die allerersten Texte des Christentums greifbar werden, in den Briefen des Paulus, da gibt es diese Strömung, dass das Paulus ja sehr, sehr stark betont, Gott spricht die Glaubenden gerecht. Es ist nicht nötig, um gerecht zu werden, bestimmte Werke vorzuweisen oder bestimmte Verhaltensweisen zeigen zu können, sondern Gottes Gnade geht allem voraus, Gottes Annahme ist das Entscheidende. Und manche im frühen Christentum haben das offensichtlich so gehört, wie die Christinnen und Christen in Korinth, im ersten Korintherbrief könnt ihr das nachlesen, dass sie gesagt haben, alles ist mir erlaubt, ist doch egal, was ich mache. Ob ich jetzt, mit wem ich was mache, was ich konsumiere, ob ich gut lebe oder nicht, da kräht doch kein Hahn danach. Das wäre eine Extremposition, wo Paulus dann selber schon wieder versucht, zurückzurudern. Und es gibt diese andere Strömung, auch schon im frühen Christentum. Da würde zum Beispiel der Jakobusbrief dazugehören, der sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Also er setzt den Akzent beim christlichen Tun und sagt, da entscheidet sich, ob jemand wirklich Christin, Christ ist oder nicht. Das sieht man doch im Verhalten. Wenn jemand nur glaubt innerlich oder auch nur heiße Luft produziert, schöne Worte, fromme Worte von sich gibt, das ist weniger relevant, entscheidend ist auf dem Platz, also was wir wirklich in tätiger Liebe einander entgegenbringen. Also Paulus und der Jakobusbrief setzen unterschiedliche Akzente. Ihr mögt jetzt zu Recht sagen, ja, so ganz unvereinbar ist das ja gar nicht. Stimmt ja irgendwie beides, dass Gott uns annimmt und dass es trotzdem auch drauf ankommt, wie wir uns verhalten. Wenn man aber das absolut setzt und sagt, nur das eine ist wichtiger, dann wird es schwer, das miteinander zu vereinen. Aber also, wir sehen jedenfalls, es gibt diese unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen und der Matthäus-Evangelist, der uns Jesu Bergpredigt überliefert, der gehört eher auf die Jakobus-Seite. Also es ist eher einer, der besonders gerne solche Episoden von Jesus erzählt, die das die Wichtigkeit des Handelns betonen. Und da ein Ausrufezeichen setzt. Ja? Das heißt nicht, dass das andere nicht existiert, wenn wir auch gleich noch genauer sehen. Aber jedenfalls hier in dem Gleichnis vom Hausbau sehr, sehr deutlich. Nicht nur hören, sondern bitteschön auch tun, sonst ist es, als wenn du dein Lebenshaus auf einen Untergrund baust, der nicht trägt. Das ist Matthäus und das ist Jesus, wie er uns hier anspricht, offensichtlich wichtig. Ich fände es ein bisschen wenig, euch dann nur zu sagen, hier, Matthäus findet das mit dem Handeln wichtig. Ich würde gern auch noch ein bisschen genauer hingucken, wie stellt er sich das denn vor und wie begründet er das eigentlich? Sonst haben wir ein drastisches Bild, das uns entweder Druck verursacht oder bekräftigt. Aber wie das genau Jesus in der Bergpredigt sich vorstellt, dem möchte ich jetzt wenigstens mit so ein paar Gedanken noch nachgehen, damit ihr was habt, was ihr handfest mit nach Hause nehmen könnt. Und da fällt auf, dass tatsächlich die Bergpredigt sehr, sehr stark von sogenannten ethischen Themen geprägt ist. Also da geht es wirklich ums christliche Handeln mit diesen sogenannten Antithesen. Ihr habt gelesen oder gehört, dass zu den Vorfahren gesagt wurde, du sollst nicht töten, aber ich sage euch, sagt Jesus dann, ihr sollt nicht mal zürnen miteinander unter Glaubensgeschwistern. Also Jesus spricht hier über Themen, die christliche Lebensführung betreffen. Und eine Passage finde ich ganz aufschlussreich, das ist in Matthäus 6, da geht es um so, wie könnte man das sagen, Frömmigkeitspraxis, das ist kein richtiges Wort aus unserer deutschen Sprache, ne? Um gelebten Glauben im Privaten. Also was kann ich tun, um meine Beziehung zu Gott zu gestalten? Und Jesus greift hier so ein paar Beispiele auf. Man kann zum Beispiel Spenden geben. Wir haben vorhin einen Spendenaufruf gesehen. Oder man kann beten. Oder man kann auch, ist hier das dritte Beispiel, fasten für eine gewisse Zeit auf körperliche Grundbedürfnisse verzichten, um Gott damit näher zu kommen oder sich stärker auf Wesentlicheres konzentrieren zu können. Das Spannende ist in dem Abschnitt, dass Jesus immer wieder auch eine schlechte Form von Spenden, Beten oder Fasten kennt und kritisiert. Und das ist eine Form, die funktioniert so, jemand betet oder spendet oder fastet öffentlichkeitswirksam. Ja. Und Jesus sagt dann, nee, wenn ihr Almosen gebt, wenn ihr Geld spendet für die Bedürftige, dann macht das so, dass das keiner sieht. Und nicht, inszeniert das nicht öffentlichkeitswirksam, hier mit so einem riesen ausgedruckten, ich will nicht polemisieren, aber es geht nicht drum, dass andere Menschen das mitkriegen und euch dafür super finden oder sagen, boah, das ist aber eine fromme Frau oder das ist aber ein gläubiger Mann, der sich so verhält. Es geht um die Beziehung zu Gott. Und deswegen ist es völlig ausreichend, das im Verborgenen zu tun. Es betrifft die Gottesbeziehung. Oder beim Beten, stellt euch nicht öffentlich auf und macht viele Worte, sondern ihr könnt auch zu Hause, da wo es keiner hört, wunderbar beten. Es geht um eure Gottesbeziehung. Es geht nicht darum, dass andere das mitkriegen und euch deswegen besonders toll finden. Oder wenn ihr fastet, dann macht es ruhig zu Hause und kämmt und wascht euch ruhig. Die anderen müssen das nicht schon von Weitem riechen, dass ihr gerade fastet, sagt Jesus hier. Es geht nicht darum, ihr macht das nicht für die anderen Menschen, sondern ihr macht es, um eure Gottesbeziehung auszugestalten. Und das finde ich aufschlussreich. Es geht hier also um Fragen der Lebenspraxis, des praktischen Lebens. Aber Jesus sagt hier, diese Beziehung zu Gott, die darin greifbar wird, um die geht es an diesen Stellen. Und interessanterweise ist nicht alles in der Bergpredigt dann nur Anspruch oder nur Imperativ. Wir haben da in der Theologie so schöne Wortpaare. Wir sagen, ja, es gibt Gottes Zuspruch und Gottes Anspruch. Es gibt den Indikativ, also die Aussage, du bist geliebt, und den Imperativ, die Befehlsaussage, Liebe. Oder was gibt's noch? Gabe und Aufgabe. Und beides gehört zusammen. Und hier auch in der Bergpredigt lesen wir tatsächlich auch beides. Nicht nur Anspruch, nicht nur Aufgabe, nicht nur Imperativ, sondern auch die andere Seite. Und die Bergpredigt macht auch wunderbar deutlich, wie beides aufeinander bezogen ist. Das folgt nämlich ein recht ausführlicher Textabschnitt in Matthäus 6, in der Mitte, im Kern, im Herzstück der Bergpredigt über die Sorge oder das sich Sorgen machen, in dem Jesus immer wieder betont, Leute, ihr müsst euch nicht sorgen um euer Überleben. Gott, der euer Vater ist im Himmel, der euer Schöpfer ist und euch gemacht hat, ihr seid seine Kinder, er sieht, was ihr braucht und er kümmert sich darum, dass ihr das Nötige zum Leben haben werdet. Und dann sind die Vögel oder die Blumen auf dem Feld sind dann Beispiele dafür, wie gut es denen geht, die eben keine Chance haben, sich ihren eigenen Lebensunterhalt zu sichern und im Voraus schon zu sammeln und zu horten, für schlechte Zeiten sich was zurückzulegen. Das ist nicht nötig, sagt Jesus, sondern Gott ist euer Vater. Ihr seid seine Kinder und wie ein menschlicher Vater und noch mehr als ein menschlicher Vater seine Kinder liebt, oder auch eine Mutter, würde ich ergänzen, so liebt Gott euch, die ihr seine Kinder seid und sorgt dafür, dass genug für euch da ist. Nicht ihr müsst euch sorgen, sondern Gott sorgt für euch. Beides, der Zuspruch und der Anspruch, finde ich, wird hier sehr schön deutlich, wie beides zusammengehört. Weil Gott derjenige ist, sagt Jesus, der nach euch guckt, der darauf achtet, dass ihr nicht zu kurz kommt. Deswegen müsst ihr gar nicht darauf achten, dass andere euch besonders super finden oder dass ihr euch selber Ansehen verdient, selbst euer Auskommen habt. Gott sorgt dafür, dass ihr nicht hinten runterfallen werdet, dass ihr nicht zu kurz kommen werdet. Ihr müsst es nicht krampfhaft selbst in die Hand nehmen wollen. Und deswegen finde ich so schön passend, weil hier dieser Vaterbegriff so auffällig häufig vorkommt. Deswegen finde ich so passend, dass wir gerade vor der Predigt die letzten drei Lieder hatten, alle dieses Vaterthema, dieses Gott ist unser Vater, wir sind seine Kinder-Thema im Mittelpunkt. In allen den letzten drei Liedern jedenfalls wurde Gott als Vater angesprochen. Ist euch das so sehr in Fleisch und Blut, dass ihr wirklich zu so einer Entspannung hinfinden könnt, zu der das einlädt? Ja, sich zurück, im Grunde, wer das ernst nimmt, kann sich wirklich an dem Punkt zurücklehnen und sagen, ich muss nicht dafür sorgen, ich muss nicht selbst mich sorgen, dass ich überlebe, sondern Gott sorgt dafür. Und trotzdem ist das menschliche Handeln dann nicht irrelevant. Aber es hat eine andere Grundfarbe, einen anderen Grundton. Es kommt aus einer anderen Haltung heraus. Gott ist euer Vater, der in das Verborgene sieht. Wir müssen nicht unsere menschliche Sorge zum Leitprinzip unseres Handelns machen, sondern können handeln aus der Fürsorge Gottes heraus. So würde Jesus das vielleicht sagen in der Bergpredigt, wenn wir ihn dazu nochmal interviewen könnten. Also dieses Gleichnis, ich komme zurück zum Anfang, dieses Gleichnis vom Hausbau, das hat diesen deutlichen Appellcharakter, das hat diese deutliche Aufforderung, höre und tue. Sonst wäre es ziemlich ärgerlich und kann zu drastischen Konsequenzen führen, aber es basiert, kommt her von dieser Zusage, du musst aber nicht denken, dass von deinem eigenen Handeln dein Leben und Überleben abhängt. Das ist nicht der Fall, sondern dafür sorgt schon Gott. Und aus dieser Zuversicht heraus könnt und dürft ihr handeln, sagt Jesus. Also auf die Einstellung kommt es an, letztlich auch. Auf das Tun schon auch, ja, aber nicht aus einer beliebigen Zwangshaltung heraus, sondern aus dieser Einstellung. Gott ist es, der letztlich für uns sorgt, der unser Vater im Himmel ist und auf uns aufpasst. Im Grunde so ein bisschen wie bei den Kindern, die Tom den Zaun am Ende anstreichen, die das als Wertschätzung empfinden, das tun zu können und sich freuen, dass Tom ihnen das erlaubt, da diese ehrenvolle Aufgabe zu erfüllen. Nicht der Durst nach, wir müssen diesen Durst nach Anerkennung nicht krampfhaft selber stillen, sondern dürfen wissen, Gott ist derjenige, der uns von vornherein Anerkennung, Wertschätzung, Liebe entgegenbringt. Gott gibt dir, was du brauchst und aus der Haltung heraus darfst du handeln. Und das dann wiederum gibt Stabilität für einen Lebensentwurf, für ein Lebenshaus, das dann so ist wie das Haus eines Menschen, der auf Fels sein Fundament setzt. Wer meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein. Denn es war auf Fels gegründet. Amen.